Ja, für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Tobi Schöll, bin hier eingestellt als Jugendreferent für Marburg und als Jugendevangelist bei Friends für den Rest Deutschlands. Schön, dass ich zu euch sprechen darf. Vorgestern habe ich noch mit einem Freund darüber geredet, dass ich heute hier predigen darf und habe ihm erzählt, wie der Text überschrieben ist. Und meinte er so, hey Tobi, mach dir da mal keinen Kopf, das ist ein Klassiker, den kennt jeder. Gar kein Problem, muss ja gar nicht viel drüber nachdenken, so, das hat man eh im Kopf. Und wenn wir den gleich auf die Leinwand projizieren, werdet ihr merken, der eine oder andere wird den echt kennen. Und dann ist die Gefahr ganz schnell da, dass man gleich mal abschaltet und denkt, ich weiß eh, um was es geht, brauche ich gar nicht mehr lesen. Ich möchte euch herausfordern und einladen, den Text wirklich mit mir nochmal neu zu lesen, dem Text nochmal eine Chance geben. Mir ist so gegangen, als ich den Text angeschaut habe, dass ich dachte, naja gut, irgendwie weiß ich schon, was geht, aber schau doch nochmal rein. Der Text ist nicht so kurz, aber haltet durch und lest einfach mit. Ich lese aus der Luther-Übersetzung, revidiert 1984. Von den anvertrauten Pfunden. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Hartes Ende. Ich würde jetzt gerne eure Köpfe gucken, was eure Emotion ist, eure Gefühle, eure Gedanken. Vielleicht tatsächlich, oh Mann, kenne ich schon. Bei mir kam am Anfang kurz mal Langeweile auf, weil ich wirklich dachte, alles klar, ich weiß so ganz grob, es geht um Gaben. Ja, Gaben nicht verstecken. Aber ich will euch heute eines sagen, es wird heute nicht um die Verantwortung bezüglich deiner Gaben gehen, sondern um die Verantwortung eines anderen Sachverhaltes. Beim weiteren Lesen, Nachdenken und Nachforschen hat der Text für mich noch ein paar weitere Fragen ergeben. Erstens, was soll diese Geschichte von diesem unbeliebten Fürsten, der sich ein Königreich holt? Zweitens, was verbirgt sich im übertragenen Sinn hinter diesen 10 Pfund? Drittens, warum hat dieser Knecht nichts aus seinem Pfunden gemacht? Und viertens, was soll dieser brutale, gnadenlose Schluss? Es gibt noch viel mehr Fragen zu dem Text. Ich hatte auch mehr, aber wir werden gerade so genug Zeit haben, um die jetzt zu behandeln. Alle weiteren Fragen, die euch kommen, besprecht im Hauskreis und mit Freunden nachher in der Kneipe. Aber lasst uns den Text und den Kontext ein bisschen genauer anschauen. Jesus befindet sich kurz vor Jerusalem. Die Anspannung bei seinen Jüngern und bei allen, die ihm im großen Pulk nachgefolgt sind, ist förmlich zu spüren. Jetzt endlich ist es soweit. Bald wird es wahr, noch 30 Kilometer, noch einen Tagesmarsch und dann ist die Revolution am Gang. Wenn nicht er, wer dann? Wer wird endlich diese Römer rausschmeißen? Morgen ist der Tag. Er wird es tun. Das war die Hoffnung aller derjenigen, die mit Jesus unterwegs waren. Der Messias, der Retter wird kommen. Er wird sie rausschmeißen, in Jerusalem seine Herrschaft aufrichten. Gestern war Jesus noch in Jericho bei Zachäus zu Gast. Und morgen wird er tatsächlich in Jerusalem einmarschieren. Ein Riesenempfang, Palmen werden auf den Boden gelegt, die Klamotten werden auf den Boden gelegt, damit der König, der Messias, der Revolutionär, der Retter nicht auf dem staubigen Boden laufen muss. Er reitet durch das Tor. Sprechchöre werden laut. Gelobt sei der, der kommt, der König, im Namen des Herrn. Alle jubeln. Und ein paar Tage später wird er am Kreuz hängen, blutig und bespuckt. Der König der Juden. Alle Hoffnungen sind dahin. Die Jünger verunsichert und verstört. Was denn jetzt? War alles falsch? War alles nur ein Traum? Sie verstecken sich traurig. Sie hatten nicht verstanden, was Jesus ihnen damals in Jericho mit diesem Gleichnis sagen wollte. Und sie hatten die 10 Pfund noch nicht entgegengenommen. Sie hätten nicht trauern müssen. Sie hätten nicht trauern müssen, hätten sie verstanden. Doch sie konnten es noch nicht verstehen. Sie wollten es noch nicht verstehen. Und der Heilige Geist, der das Verständnis möglich gemacht hätte, war noch nicht über sie gekommen. Aber wir haben den Heiligen Geist und deshalb werden wir auch gleich verstehen, um was es ging. Zunächst mal, was soll das mit diesem Fürsten, der auszieht, um ein Königtum zu erlangen und mit der Gesandtschaft, die das verhindern will? Palästina war zu dieser Zeit ein Vasallenstaat des Römischen Reiches und es konnte nicht einfach durch Erbschaft oder durch Wahl des Volkes ein neuer König in Palästina aufstehen, sondern er musste zum Kaiser nach Rom und dort intronisiert werden. Er musste das Königtum erstmal bekommen. Kurz vorher, 30 Jahre vor dieser Begebenheit, wissen wir von Josephus Flavius, dem jüdischen Schriftsteller, Geschichtsschreiber, dass Archelaus, der Sohn des Herodes des Großen, laut dem Testament hätte König werden sollen, in Judäa, Samarien und Idumäa. Aber er musste zunächst nach Rom gehen und dort vom König, vom Kaiser, die Erlaubnis bekommen, okay, ich setze dich ein als König in diesen Bereichen meines Landes. Archelaus war extrem verhasst in seinem Volk und deshalb haben die Juden eine Gesandtschaft zum Kaiser hinter Archelaus hinterhergesandt, um zu verhindern, dass der Kaiser ihn einsetzt. Doch sie hatten keinen Erfolg. Das war den Jüngern noch so ein bisschen im Gedächtnis. Es war also ein ganz normaler Vorgang zu der Zeit, dass Palästina noch ein Vasallenstaat war. Und genau in diesen Hintergrund spricht Jesus hinein. Er spricht von einem Fürsten, einem Adligen, der zu einem größeren Herrscher zieht, um sich als König einsetzen zu lassen. Anscheinend ist dieser Fürst unbeliebt und hat Feinde, die das verhindern wollen. Schaffen es aber nicht. Für die Zeit seiner Abwesenheit gibt der Fürst seinen Knechten jeweils 10 Pfund und damit die Verantwortung, es zu verwalten, damit zu wuchern, Handeln zu treiben, es zu vermehren, bis er wiederkommt. Diese 10 Pfund haben damals circa einen Lohn von 4 Monaten ausgemacht. Als er gekrönt als König zurückkommt, fordert er von seinen Knechten Rechenschaft. Er belohnt den einen, bestraft den anderen und seine Feinde lässt er niedermachen. Was hat Jesus mit dieser Geschichte versucht, seinen Jüngern klarzumachen? Was haben seine Jünger damals in Jericho und auch später in Jerusalem noch nicht kapiert? Die Jünger wollten Jesus als König in Jerusalem sehen. Doch Jesus erzählt hier ihnen was ganz anderes. Er, der Sohn Davids, er, der Adlige, der Fürst, ist nicht so kurz vor Jerusalem, um endlich sein Königreich anzutreten und die Römer rauszuschmeißen, sondern er kommt nach Jerusalem, um zu gehen. Er richtet nicht irgendein Reich in Macht und Herrlichkeit auf, sondern er versinkt im Elend. Eine Botschaft, die die Jünger nicht hören wollen, nicht hören können. Und die sie darum umso härter trifft, als sie plötzlich Realität wird. Jesus erzählt davon, dass er in ein fernes Land gehen wird, um dort ein Königtum zu erlangen. Er erzählt davon, dass er sterben und zu seinem Vater im Himmel gehen wird, der ihm das Königtum über diese Welt geben wird. Er erzählt von Knechten, von seinen Jüngern, von denen, die an ihn glauben, dass er ihnen etwas anvertrauen wird, mit dem sie wuchern sollen, welches sie vermehren sollen. Er erzählt von seinem Königreich, in dem er Verantwortung zu übergeben hat. Er erzählt über die Freude, über den einen Jünger, über den anderen Jünger, der der Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Und er erzählt von seinen Feinden, die ihn nicht als König akzeptieren und seine Herrschaft verhindern wollen. Davon erzählt Jesus, kurz vor seinem triumphalen Einzug in Jerusalem. Und dieser triumphale Einzug lässt dieses Gleichnis bei den Jüngern schwupp aus dem Gedächtnis verschwinden. Er gibt hier seinen Jüngern einen kurzen Abriss über seine eigene Zukunft. Ein Abriss über die Zukunft der Jünger selbst, die Zukunft seiner Gegner und über die Zukunft der Welt. Aber sie verstehen nicht. Hier nochmal kurz zusammengefasst, ganz simpel, was wir bisher in dem Gleichnis verstehen können. Der Fürst ist Jesus. Adlig, weil er Davids Sohn ist. Das ferne Land bei seinem Vater. Der Fürst geht, um als König wiederzukommen. Genauso Jesus. Es kommt die Zeit, wo er wiederkommt und sein Königreich aufrichtet. Die Knechte sind wir. Weiter bitte. Die Gesandtschaft. Leute, die verhindern wollen, dass Jesus an die Macht kommt. Leute, die ihn nicht wollen, die ihn hassen, die ihn nicht leiden wollen. Der Fürst kommt zurück, fordert Rechenschaft. Jesus wird zurückkommen. Jesus wird zurückkommen und er wird Rechenschaft fordern von uns seinen Freunden. Der Fürst gibt Anteil an seinem Reich. 10 Städte, 5 Städte. Wenn Jesus zurückkommt, wird er uns Verantwortung geben wollen. Soweit, was bis jetzt ersichtbar ist. Wir leben also heute in der Zeit, in der Jesus nicht mehr körperlich anwesend ist, sondern unterwegs ist, um sein Königreich zu erlangen. Das heißt auch, dass wir bereits diese 10 Pfund bekommen haben, um sie zu vermehren. Jesus hat uns eine Verantwortung übertragen, bis er wiederkommt. Die große Frage ist, für was stehen diese 10 Pfund? Für was tragen wir eine so große Verantwortung, dass Jesus daran die Größe der Verantwortung, die er uns in seinem kommenden Reich geben will, festmacht? Die Verantwortung oder die Größe der Verantwortung in seinem kommenden Reich scheint viel größer als die Verantwortung über diese 10 Pfund. Es scheint ihm extrem wichtig zu sein, dass wir diese Verantwortung über dieses Kleine wahrnehmen, treu wahrnehmen. Nach meinem Erkenntnisstand, können jetzt viele mit mir streiten, sind diese Pfund nicht irgendwelche Gaben, die wir von Gott bekommen haben. Darüber spricht meiner Meinung nach eher Matthäus 25. Da bekommen die Knechte verschiedene Pfundanteile. Hier bekommt jeder dasselbe. Nach meiner Meinung nach ist das schlicht und einfach der Glaube, der von Gott geschenkt ist. Unser Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, den Erlöser dieser Welt. Unser Glaube, meiner Meinung nach, diese Pfund. Die Jünger hat diesen Glauben noch nicht. Als Jesus gestorben war, gingen sie zum Teil wieder zurück in ihre Heimat und zurück in ihren Job. Für sie schien es aus zu sein. Erst nachdem sie den auferstandenen Jesus gesehen hatten und der Heilige Geist über sie ausgeschüttet wurde, da konnten sie Jesus endlich als den sehen, der er wirklich war. Vorher nicht. Sie konnten auch zuvor noch nicht an Jesus, den Gottes Sohn, den Auferstandenen glauben, weil er noch nicht auferstanden war. Dieser Glaube wurde ihnen geschenkt, genauso wie uns. Und nun ist die Zeit, in der wir diesen Glauben in Händen halten und mit ihm den Auftrag, ihn zu vermehren, mit ihm zu wuchern. Für mich ist hier ganz entscheidend, dass es das Geschenk des Glaubens oder vielleicht vielmehr die Leihgabe nicht ohne den Auftrag gibt. Es ist nicht voneinander zu trennen. Die Knechte bekommen die 10 Pfund nicht einfach so, sondern nur in Verbindung mit dem Auftrag. Glaube und Auftrag sind unwiderruflich miteinander verbunden und nicht zu lösen. Der Zeitraum vom Weggang Jesu bis zu seiner Rückkehr ist dazu bestimmt, dass wir seine Jünger, wir seine Kirche, Frucht bringen. Wenn wir das Geschenk des Glaubens annehmen, dann ist uns damit gleichzeitig eine Verantwortung übertragen, dieses Geschenk nicht für uns zu behalten, sondern es einzusetzen und aktiv damit zu leben. Jesus traut uns zu, mit dieser Verantwortung richtig umzugehen. Jesus vertraut dir. Und es ist an dir zu entscheiden, ob du dich dessen würdig erweisen willst oder nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, wie du Jesus gegenüber stehst. Aber ich würde mich gern Jesus gegenüber als treu erweisen. Ich will mich dem würdig erweisen, dass ich sagen kann, ja, ich bin würdig, dieses Geschenk des Glaubens zu haben und aktiv damit umzugehen, Früchte zu tragen. Ich will, dass du dich darüber freust, wenn du wiederkommst. Ich will es nicht wieder weggenommen bekommen. Doch Frucht bringen kann ich nur, wenn ich unter die Leute gehe, mich und mein Geschenk einsetze. Die 10 Pfund der Knechte vermehren sich nicht, wenn sie mit ihren 10 Pfund in dem Hofstaat des Fürsten bleiben. Sondern sie müssen raus, sie müssen mit diesen 10 Pfund wirtschaften, sie müssen in das System, in die Gesellschaft, ins Wirtschaftssystem vordringen und es einsetzen. Genauso mit uns. Manche denken, die Kirche sei dazu da, damit man dort seinen Glauben leben könne. Das ist ein Irrtum meiner Meinung nach. Diese Kirchenmauern hier sind nicht dazu da, um deinen Glauben schützend weich einzuwickeln, wie dieser dritte Knecht seine 10 Pfund eingewickelt hat. Sondern diese Mauern hier sind dazu da, diese Kirche ist dazu da, deine Gemeinde ist dazu da, um deinen Glauben freizusetzen, damit du dich damit nach draußen wagen kannst. Dein Glaubensbaum wird hier bewässert, bekommt Sonne, du kannst stärker werden, aber nicht um hier drin zu bleiben und faulig zu werden, sondern um rauszugehen, um ein starker Baum zu sein, um Schatten zu geben, um anderen Leuten Wegweisung zu geben. Wegweisung wie dieses Gebäude. Dieses Gebäude ist erbaut zur Verherrlichung Gottes, es ist ein Wegweiser zu Gott. Dafür existiert es und dafür bist du da. Missbrauch es nicht. Nicht hier ist der Ort, um Glauben zu leben und sich einzukuscheln, sondern draußen. Die 10 Pfund werden nicht mehr, wenn man sie einsteckt. Dein Glaube auch nicht. Der erste und der zweite Knecht sind raus und haben die Pfunde vermehrt. Sie haben unterschiedlich viel erwirtschaftet, doch das scheint den Fürsten nicht wichtig zu sein. Entscheidend ist die Tatsache, dass sie vermehrt haben, dass sie es versucht haben. Er hatte keine Summe festgesetzt. Von ihm aus gibt es keine Vorgabe, keinen Druck. Keinen Druck. Aber völlig unverhofft und wie ich finde überproportional großen Lohn dafür. Wir Christen sind ja immer so selbstlos und über Geld und Lohn spricht man nicht. Wir machen auch immer alles freiwillig, ne? Aber Jesus spricht hier im Wirtschaftsjargon. Und er gibt Lohn. Und den dürfen wir annehmen. Unverschämt. Und ohne falsche Demut. Und auf diesen Lohn dürfen wir uns freuen. Der ist legitim. Doch der dritte Knecht hat nichts erwirtschaftet. Er hat seine 10 Pfund schön in sein Taschentuch gewickelt und zeigt sie nun wieder blitzeblank seinem Fürsten mit einer heuchlerischen Ausrede. Ich weiß nicht, ob ihr in der Schule schon mal Töpfern hattet in Kunst, also einfach mit Tonhandwerken. Vielleicht kennt ihr das, dass wenn man dann fertig war, ja, die Sachen gingen zum Brennen, dann hat man immer noch Ton übrig gehabt, dann wurde das bei uns immer zusammengelegt, es wurde ein großer Ballen draus gemacht und damit der nicht kaputt geht, wurden so ekelhafte Tücher drumherum gewickelt, schön nass gemacht und dann kam der ins Lager, sodass man den Wochen später wieder rausholen konnte und man hoffte noch einen frischen Lehmklumpen zu haben, um den weiter zu bearbeiten. Bei uns war es immer der Fall, dass wenn wir den wieder rausgezogen haben, dann war er zwar noch schön feucht und frisch, aber der war ekelhaft verschimmelt. Ja, und diese Tücher, die waren... Und so stelle ich das mir so ein bisschen vor, ja. Na, ihr kennt's wohl. So stelle ich mir das vor, ja, wenn Gott mir Glauben schenkt und ich ihn unbearbeitet, schön feucht einwickle, damit ihm ja nichts passiert. Um ihn dann, wenn Jesus wiederkommt, auszupacken, zu sagen, guck Jesus, noch genau so wie damals. Völlig unbearbeitet und verschimmelt. Wie beim dritten Knecht. Aber was hätte aus diesem Glauben werden können, wenn er rausgeholt worden wäre? Wenn er bearbeitet worden wäre? Was ist deine Ausrede, um deinen Glauben passiv wegzupacken? Schämst du dich? Wofür? Hast du Angst? Wovor? Du hältst das kostbarste Geschenk der Welt in deinen Händen. Du hast Gewissheit über das, was passiert nach deinem Tod. Du hast Gewissheit über die Vergebung deiner Sünden. Du hast Gaben vom Heiligen Geist bekommen. Du weißt um deine Herkunft. Du weißt um deinen Wert. Du weißt, dass du nie alleine bist. Und du weißt, dich immer geliebt. Also warum hältst du so vieles zurück? Lass es frei. Lass es raus. Teil es. Leb deinen Glauben konsequent aus. Lass uns alle sehen, welchen Segen Gott auf dein Leben geben will. Gott hat was vor mit dir. Er träumt davon, wie eure Beziehung aussehen würde, wenn du endlich mutig zu ihm stehen würdest und ihn nicht verheimlichst. Nur er weiß, wo dann die Grenzen eurer Beziehung wären. Sie wären weit. Sie wären unendlich weit. Du trägst die Verantwortung für deinen Glauben und das, was aus ihm hervorgeht. Du entscheidest, ob du Zeuge in dieser Welt, ob du Frucht in Marburg bringen willst, ob du Lohn haben willst oder ob du doch lieber am Ende was weggenommen bekommen willst. Aber keine Angst, auch wenn du nicht wucherst, du wirst immer Kind Gottes bleiben. Der Knecht blieb Knecht. Aber sein Nichthandeln hatte Konsequenzen. Fang an. Werd mutig, fang an, Zeuge für Jesus zu sein. Und mach die Erfahrung, dass wenn du anfängst, deinen Glauben zu teilen, er nicht weniger wird, sondern mehr. Er nicht schwächer, sondern stärker wird. Leb die Früchte aus. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Und die Aufgabe ist, alle Völker zu Jüngern zu machen. Sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Und sie lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Sei Zeugen. Sei Zeugen der Liebe Jesus, hier in deiner Stadt, da wo du lebst, wo du herkommst. Der letzte Satz des Gleichnisses widmet sich denjenigen, die nicht wollten, dass der Fürst König über sie würde. Und auch ich will meine letzten Sätze denen widmen, die sich noch nicht so sicher sind, wie sie sich Jesus gegenüber positionieren sollen. Ich will dir zurufen, dass es nichts Besseres gibt, als Freund Jesu zu sein, als in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinschaft zu leben und sich von ihm lieben zu lassen. Eine Freundschaft mit dir. Danach sehnt sich Jesus. Aber ich will dir auch nicht verheimlichen, dass es nichts Tragischeres gibt, als diese Freundschaft mit Jesus auszuschlagen. Deine Haltung Jesus gegenüber ist nicht egal. Die Delegation, die sich gegen die Intronisation des Fürsten gestellt hatte, wurde am Ende bestraft. So sehr Jesus dich liebt, so sehr er sich wünscht, dass du in Ewigkeit bei ihm bist, wenn du ihn nicht als den Gott der Welt, deinen Freund, deinen Sündenvergeber haben willst, dann wird er es für dich auch nicht. Und du machst ihn zu deinem Richter. Und wie stehst du dann vor ihm? Mit was? Deine Sünden sind dann nicht vergeben. Du musst dich zu Jesus positionieren. Es gibt nur ein für ihn oder gegen ihn. Gegen ihn impliziert, dass du auf Ewigkeit nicht bei ihm sein wirst. Keine Gemeinschaft mit Gott, weil du sie nicht wolltest. Wir nennen das Hölle. Ein für ihn impliziert, in Ewigkeit bei ihm, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gemeinschaft sein. Paradies. Dazwischen liegt nichts. Außer die vage Hoffnung, dass er am Ende doch gnädig ist. Aber das kann niemand versprechen. Das kann ich auch nicht verkündigen, aber hoffen. Ich lade euch alle ein, heute mit mir, vielleicht zum ersten Mal, euch Gott hinzugeben. Zu sagen, ja, ich will konsequent meinen Glauben ausleben. Ich will damit wuchern, mit meinem Glauben. Ich will, dass er stärker wird. Ich will nicht dahin dümpeln und die Gaben, die Gott mir auch durch den Heiligen Geist geben will, nicht ausleben. Ich will mehr und ich will mitbauen und ich will, dass wenn Jesus zurückkommt, er fröhlich über mich ist. Ich will, dass Jesus zu mir sagt, du bist ein treuer Knecht. Danke, dass du so damit gewuchert hast. Danke, dass du noch mehr Freunde hinzugefügt hast. Ich freue mich darüber. Freund Jesu zu werden, sein Geschenk. Ob du es annimmst oder nicht, ist deine Entscheidung. Wir alle tragen für unser Leben Verantwortung. Sie liegt bei dir. Und ob du heute nach dem Gottesdienst wieder rausgehst und sagst, ist nur eine Geschichte. Das ist deine Entscheidung. Und du trägst die Konsequenzen. Aber du kannst auch rausgehen und sagen, ja, ich will ein treuer Knecht Gottes sein, weil es sich lohnt. Und ich will Verantwortungsträger im kommenden Reich Gottes sein. Die Verantwortung dazu liegt bei dir. Amen.